Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Benjamin Dierks am Mikrofon. Ich grüße Sie. Ein Millionen-Masken-Deal zu Beginn der Corona-Pandemie könnte sich jetzt rächen. In Bayern sitzt Andrea Tandler in Untersuchungshaft. Gleich Thema hier bei Deutschland heute. Außerdem, wie schwule Männer und Transmenschen künftig leichter Blut spenden sollen und wie eine Region in Sachsen zum Blockchain-Pionier werden will. Andrea Tandler, Maskendeals, da klingelt es vielleicht noch. Anfang 2020, zu Beginn der Pandemie, da brauchte der Bund dringend Atemmasken. Und Tandler, die Tochter eines früheren CSU-Generalsekretärs, die tat welche auf. Für viel Geld. Außerdem kamen auch die Bundesländer Bayern und Nordrhein-Westfalen mit Tandlers Hilfe an Masken. Für schlappe 10 Euro das Stück. Seit einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft München I gegen Tandler und ihren Partner Darius N. wegen Steuerhinterziehung. Gestern wurde nun berichtet, dass sie in Untersuchungshaft genommen wurden. Darüber will ich nun sprechen mit unserem Landeskorrespondenten in Bayern, Michael Watzke. Herr Watzke, ist die Untersuchungshaft denn nun bestätigt und ist auch klar, warum Tandler und ihr Partner jetzt verhaftet wurden?
Die Untersuchungshaft hat die Staatsanwaltschaft München I insofern bestätigt, dass sie sagt, eine Frau T. ist gestern inhaftiert worden, dem Haftrichter vorgeführt worden und ihr Geschäftspartner. Da kann es sich nur um Andrea Tandler handeln. Aufgrund des Steuergeheimnisses kann die Staatsanwaltschaft nicht mehr sagen. Und nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist Andrea Tandler deshalb in Untersuchungshaft genommen worden, weil die Staatsanwaltschaft bei ihr Fluchtgefahr sieht. Denn das ist für eine Untersuchungshaft notwendig. Entweder Flucht oder Verdunklungsgefahr. Und das ist bei Andrea Tandler wohl jetzt auch gesehen worden.
Rufen Sie uns das noch mal in Erinnerung, bitte. Welche Geschäfte hat Tandler mit den Masken gemacht und warum sind die so fragwürdig?
Sie haben es ja schon erwähnt, Masken für fast 10 Euro, nach meinen Informationen 8,90 Euro waren die teuersten Masken, die Andrea Tandler vermittelt hat an den Freistaat Bayern, an das Landesgesundheitsministerium hier, auch an das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen und das Bundesgesundheitsministerium. Masken für insgesamt 700 Millionen Euro. Der Geschäftspartner war die Trading-Firma Emix aus der Schweiz. Die hatte also die Masken besorgt und Andrea Tandler hat für die Vermittlung ordentlich kassiert. Nach den derzeit gültigen Informationen 48 Millionen Euro als Vermittlungsgebühr. Sie hat für die Vermittlung auch Kontakte genutzt, die sie als Tochter des ehemaligen CSU-Ministers Gerold Tandler hatte. Zum Beispiel Kontakte zu Monika Hohlmeier, die wiederum ist die Tochter von Franz Josef Strauß und Europaabgeordnete der CSU. So hat Andrea Tandler diese Masken vermitteln und verkaufen können. Und das Geld, das sie dann damit eingenommen hat, diese 48 Millionen Euro, die soll sie, so sagt die Staatsanwaltschaft, nicht ordentlich versteuert haben. Da ging es um ein Konstrukt, denn sie hatte die Geschäfte angebahnt mit ihrer Firma Pfennigturm, einer PR-Agentur in München. Hat sie aber später, als das Geld dann geflossen war, abgerechnet über ihre Firma Little Penguin, kleiner Pinguin, in Grünwald. Das ist ein Vorort von München, aber da gelten ganz andere Gewerbesteuersätze. Und dort hat sie also sozusagen die Steuer dann angemeldet und auf diese Weise nach Informationen, die wir haben, zwischen 4 Millionen und aber möglicherweise sogar einem zweistelligen Millionenbetrag eingespart. Aber eben rechtsmäßig, sagt die Staatsanwaltschaft. Und deshalb ist sie jetzt in Untersuchungshaft genommen.
Und das ist im Grunde auch das, was ihr zum Verhängnis werden könnte.
Allerdings, und zwar nicht Bestechung oder Bestechlichkeit. Auch da hatte die Staatsanwaltschaft bei verschiedenen Maskengeschäften ermittelt, unter anderem gegen Alfred Sauter, den CSU-Landtagsabgeordneten, vergeblich. Man konnte ihm am Ende keine Bestechung oder Bestechlichkeit nachweisen. Im Fall Andrea Tandler ist auch wegen möglicher Geldwäsche ermittelt worden. Da ist die Staatsanwaltschaft ebenfalls nicht weitergekommen. Aber im Verdacht der Steuerhinterziehung scheint man jetzt mehr Anhaltspunkte zu haben, eben aufgrund dieser Konstruktion. Andrea Tantler war ja auch im Maskenuntersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag als Zeugin geladen. Sie hat lange versucht, sich darum zu drücken, ist dann amtsärztlich untersucht und vorgeladen worden, ist bei diesem Termin im Herbst letzten Jahres auch erschienen, hat aber nichts gesagt und hat sich vor allem vollkommen vermummt mit einer tief ins Gesicht gezogenen Mütze, einer Maske und Sonnenbrille, sodass man sie nicht erkennen konnte. Das hat bei vielen Abgeordneten und bei vielen Zuschauern dieses Untersuchungsausschusses für viel Ärger gesorgt. Jetzt ist es so, dass Andrea Tantler nicht aufgrund von Bestechung oder anderer Dinge, sondern aufgrund von Steuervergehen festgenommen wurde. Florian Siegmann, der stellvertretende Vorsitzende dieses Ausschusses, des Maskenausschusses von den Grünen, hat gesagt, der Maskendeal sei an Skrupellosigkeit und Gewinnsucht kaum zu übertreffen. Tantler hat mit Hilfe von CSU-Kontakten irrsinnige Millionenprovisionen erbeutet.
So, diese Kontakte sind aber rechtlich jetzt zumindest nicht mehr relevant. Kann das denn für die CSU und den Ministerpräsidenten jetzt vor der anstehenden Landtagswahl im Herbst irgendwie unangenehm werden?
Es sieht natürlich nicht gut aus. Markus Söder war der letzte Zeuge im Untersuchungsausschuss kurz vor Weihnachten. Er hat dort auch zugestehen müssen, dass seine Frau ebenfalls Maskengeschäfte mit dem Freistaat Bayern machen wollte. Das hat da nicht geklappt. Also, er ist zwar persönlich nicht in den Tantler-Fall involviert, aber gut sieht es für ihn im Zusammenhang mit der Landtagswahl natürlich nicht aus. Denn jetzt ist zum ersten Mal jemand tatsächlich verhaftet worden bei all den Maskenfällen in Bayern.
Michael Watzke war das über die Maskendeals von Andrea Tantler, die seit gestern in U-Haft sitzt. Vielen Dank. Rund 2 Millionen Menschen spenden in Deutschland regelmäßig Blut. Das ist auch notwendig, weil jeden Tag etwa 15.000 Blutkonserven benötigt werden. Doch nicht alle Bevölkerungsgruppen dürfen ohne weiteres Blut spenden. Bei schwulen Männern wie auch bei Transmenschen gilt ein strengerer Maßstab als bei Heterosexuellen. Wegen ihres erwarteten Sexualverhaltens werden sie als eine Risikogruppe eingeschätzt. Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach nun ändern, indem er die Bundesärztekammer per Gesetz verpflichtet, sie gleich zu behandeln. Timur Gökçe aus Berlin berichtet.
Es herrscht reges Treiben an diesem Morgen im Jakob-Kaiser-Haus im Berliner Regierungsviertel. Mittendrin, im zweiten Stock, befindet sich das Büro von Heike Behrens. Sie ist die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und steigt direkt ins Thema ein.
Wir wollen vor allem die Diskriminierung beenden, die bisher besteht, wo es eben eine Sonderregelung gibt für Männer, die mit Männern Geschlechtsverkehr haben. Und wir sind der Meinung, das ist völlig überholt.
Die momentanen Richtlinien schließen homosexuelle Männer und Transmenschen vom Blutspenden aus, die in den vergangenen 4 Monaten Sexualverkehr mit einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner hatten. Heterosexuelle Menschen hingegen werden nur dann nicht zur Blutspende zugelassen, wenn sie in dem Zeitraum mehrere Sexualpartnerinnen oder Partner hatten. Um diese Diskriminierung von homosexuellen Männern und Transmenschen zu beenden, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Änderungsantrag zum Transfusionsgesetz angekündigt. Das Entscheidende dabei sei, so Behrens,
dass es dort die gleichen Regelungen gibt wie für heterosexuelle Blutspender. Denn es geht eigentlich darum, risikobehaftetes Sexualverhalten in den 4 Monaten vor der Blutspende auszuschließen. Und da muss es völlig unabhängig davon sein, von der sexuellen Orientierung. Es geht lediglich um das individuelle Sexualverhalten.
Endlich passiert da mal was,
sagt Karl Beken. Er sitzt in einem Café, das sich auf dem Charité-Campus in Mitte befindet, unweit des Regierungsviertels. Er ist 18, Schüler eines Gymnasiums im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg und ihn beschäftigt das Thema. Denn als schwuler, volljähriger Mann ist er nun auch selber betroffen von den aktuellen Blutspenderegeln. Damit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er in der naheliegenden Blutspendestelle auf dem Campus vom Spenden ausgeschlossen wird. Karl Beken findet,
dass es auch ein Unding ist, dass gerade in einer Zeit, wo Blutspenden unglaublich gefragt sind, durch die Corona-Pandemie war damals ja der Vorrat auch noch geringer, dass man einfach so Menschengruppen pauschal von der Blutspende ausschließt, aufgrund von irgendwelchen alten Ressentiments, die eigentlich keine wissenschaftliche Grundlage mehr haben.
Ihm geht es darum, dass bei der Blutspende die Diskriminierung von homosexuellen Männern aufhört, so wie es die Bundesregierung nun auch vorhat. Denn die Wahrscheinlichkeit für eine sexuell übertragbare Krankheit habe nichts mit der Sexualität zu tun, sondern ob der Sexualkontakt geschützt oder ungeschützt stattfindet.
Dieser Faktor ungeschützt oder nicht wird halt überhaupt gar nicht beachtet in der Blutspende momentan. Und das finde ich einfach falsch, weil natürlich gibt es ein gewisses Risiko immer. Aber dann sollte man da auch nach objektiven Kriterien agieren und nicht nach eben irgendwelchen alten Vorurteilen, die man da bedient.
Die Bundesärztekammer erstellt die Blutspenderichtlinien und entscheidet somit, wer spenden darf und wer nicht. Und die sieht den Änderungsantrag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisch. Da sie die Blutspenderichtlinie momentan turnusgemäß überprüfen, gibt es kein Interview. Schriftlich erklären sie zum Änderungsantrag, dass, Zitat, die Frage der Zulassung zur Blutspende eine Risikoabschätzung auf der Basis der jeweils aktuellen medizinisch-wissenschaftlichen und epidemiologischen Daten darstelle. Zitat Ende.
Die Bundesärztekammer spielt ein Spiel mit dem Feuer, weil sie ja immer wieder versuchen, etwas zu entfachen, was eigentlich längst ausgelöscht gehört. Dieses Feuer der Diskriminierung wollen sie ständig aufrechterhalten,
sagt Alfonso Pantisano. Er ist Bundesvorstand im Lesben- und Schwulenverband in Deutschland. Er führt zur Kritik der Bundesärztekammer weiter an, dass diese Diskriminierung aufgelöst werden müsse, denn
wir haben weltweit die Erkenntnis, medizinisch, dass Männer, die Sex mit Männern haben, nicht anders gefährdend sind für die Blutspende wie Männer, die Sex mit zum Beispiel Frauen haben oder andersrum.
Außerdem, so Pantisano, würden alle Blutkonserven vor der Weitergabe ohnehin getestet werden, egal ob die von homosexuellen oder heterosexuellen Menschen stammen. Die Änderung soll zum 1. April im Gesetz verankert werden, so Heike Behrens, die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD. Ab dann wird die Bundesärztekammer beauftragt, innerhalb von 4 Monaten zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut die Blutspenderichtlinien anzupassen. Und wie sieht es bei Karl Beken in Zukunft mit Blutspenden aus?
Also wenn es dann eben von der Risikoabschätzung und sonst medizinisch bei mir passt, dann werde ich auf jeden Fall auch Blutspenden wollen. Und es freut mich einfach, dass jetzt dieser Schritt gegangen ist, weil ja ganz viele queere Menschen, die vorher ausgeschlossen wurden, eben auch Blut spenden wollten. Auch weil es eben ja im Prinzip nur ein Dienst an der Gesellschaft ist, den man da verrichten kann.
Timur Gökçe über künftig leichteres Blutspenden für Schwule und Transmenschen. Der Sommer ist ja noch etwas hin, aber stellen Sie sich vor, Sie gehen ins Freibad und müssen für den Eintritt einfach nur Ihre Hand hinhalten. Das kann ja praktisch sein, in Badeklamotten. Das geht, weil ein Scanner Ihre Venen in der Hand erkennt, dadurch unzweifelhaft auch Ihre Identität und somit Ihre Eintrittskarte für die Badesaison. Das soll in diesem Jahr im sächsischen Mittweida passieren, ein Feldversuch, denn die Region will zum Vorreiter in Sachen Blockchain-Technologie werden. Dafür wurde schon 2017 ein Blockchain Competence Center zusammen mit der örtlichen Hochschule ins Leben gerufen. Was dort bisher passiert ist, das hat sich unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz angesehen.
Mitte Januar in der Werkbank 32, einer sanierten Wäscherei im Zentrum von Mittweida. Hier hat das Innovationszentrum der örtlichen Volksbank seinen Sitz. Links neben dem Eingang steht ein Snackautomat. Das Besondere, bezahlen kann man mit einem QR-Code auf dem Handy in der Kryptowährung Bitcoin, erklärt der Informatiker Tim Käbisch. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Blockchain-Kompetenzzentrum.
Zahlungen über das Bitcoin-Lightning-Netzwerk, also nicht über Bitcoin selbst, was wahrscheinlich die meisten kennen, sondern über das Lightning-Netzwerk, wodurch man Zahlungen von A nach B für ja, quasi keine Gebühren und innerhalb von 1-2 Sekunden übertragen kann.
Kaufen geht genauso einfach wie mit EC-Karte oder Kleingeld. Die Geldtransaktion ist aber deutlich günstiger.
Da habe ich sage und schreibe 3 Satoshis an Gebühr bezahlt.
Andreas Ittner, schwarze Brille, Lederjacke, zurückgegelte graue Haare, ist Professor für Informatik an der Hochschule Mittweida.
50 Satoshis sind 1 Cent. Also habe ich quasi 3/50 Cent an Gebühren bezahlt.
Der Automat ist eines der Forschungsprojekte des Blockchain-Kompetenzzentrums, dessen Leiter Ittner ist. Das Zentrum soll Blockchain-Technologien entwickeln, in enger Zusammenarbeit mit Firmen, Banken und der öffentlichen Verwaltung in Mittweida. Blockchain ist eine Methode, um Daten so zu speichern, dass jede Kopie einmalig ist. Es funktioniert wie ein digitales Kontobuch, nur dass es nicht manipulierbar ist. Wird ein Eintrag verändert, entsteht ein neuer Block, der wie eine Kette auch die Daten aus dem vorangegangenen Block enthält. Dadurch lassen sich Änderungen nachvollziehen und für jeden einsehen. Das bietet vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, nicht nur in Form von Kryptowährungen, betont Ittner.
Denken Sie beispielsweise an das Thema 3D-Druck. Na, heute muss ich noch ein Ersatzteil irgendwo mit UPS irgendwo versenden. Und das dauert eine gewisse Zeit. In Zukunft werde ich einfach bloß den Bauplan dieses Ersatzteils verschicken. Auf Empfängerseite werde ich das ausdrucken. Und wie verhindere ich denn dann, dass der Empfänger da ein Geschäft draus macht und sagt, ich drucke das Ersatzteil nicht nur einmal, sondern ich drucke das 1000 Mal und verkaufe das dann irgendwo in meiner Gegend. Und genau da brauche ich natürlich so eine Technologie. Ne?
Auch im Finanzwesen verspricht Blockchain Vorteile. Virtuell lassen sich Geldmengen nahezu beliebig in kleinere Anteile aufteilen. Nicht mehr gebunden an die Zahl, die auf einem Geldschein oder einer Aktie steht. Diese sogenannte Tokenisierung könnte zum Beispiel in der Baufinanzierung helfen, erklärt Ittner.
Dass ich quasi wie Aktien jetzt für ein Gebäude ausgebe, ne, und sage irgendwo, ich kann dieses Gebäude irgendwo durch 1000 teilen, ne, und dann sind 10 Tokens, ne, sind dann 1% an dem Gebäude. Und dann kann ich die handeln.
Wie so etwas in der Praxis funktioniert, damit experimentiert die Volksbank Mittweida, eine der Kooperationspartner des Blockchain-Kompetenzzentrums. Miriam Stare-Pravo-Hofmann ist bei der Volksbank für Innovationsmanagement zuständig. Die Volksbank möchte es mit Blockchain kleineren Unternehmen erleichtern, Kapital für Investitionen einzusammeln.
Dass ich zum Beispiel so einen GmbH-Anteil auch tokenisieren, also digital abbilden kann. Ne, mit der Folge, dass man ihn möglicherweise übertragen kann, dass er handelbar werden kann. Ne, das ist alles noch Zukunftsmusik, aber das ist das ungeheure Potenzial.
Bisher sind die Blockchain-Finanzen für die Volksbank aber nur ein Nischengeschäft. Eine Handvoll Blockchain-Forschungsprojekte laufen derzeit an der Hochschule. Sie erforschen etwa, wie Blockchains helfen können, um Zertifikate für grünen Wasserstoff fälschungssicher zu machen. Bei anderen geht es darum, eine eindeutige digitale Identität einzuführen. Gefördert wird das Blockchain-Zentrum mit knapp 14 Millionen Euro vom Bund. Es soll einen regionalen Strukturwandel ermöglichen und Mittweida zum Zentrum der Blockchain-Technologie in Deutschland machen. Ein ambitioniertes Ziel, das weiß auch Informatikprofessor Ittner.
Weil zum Teil auch wirklich dann die großen Unternehmen fehlen hier vor Ort.
Seit 2018 gibt es in Mittweida auch einen Masterstudiengang Blockchain. Knapp 30 Studierende fangen inzwischen jedes Jahr an. Der Studiengang ist interdisziplinär ausgerichtet, soll nicht nur Informatiker ansprechen, sondern auch juristische oder betriebswirtschaftliche Aspekte beleuchten. Und im Idealfall auch neue Unternehmensgründungen aus der Hochschule heraus hervorbringen.
Also dass auch nachhaltig hier Arbeitsplätze und Firmen entstehen.
Michael Ascheron ist bei der Stadt Mittweida Clustermanager für die Blockchain-Modellregion. Er soll innovative Unternehmensideen fördern. Denn die noch 14.000 Einwohner zählende Stadt wird immer älter. Junge Menschen fehlen.
Wir wollen die Studenten in Mittweida halten, auch über solche Forschungsprojekte. Und wir wollen auch ein Klima schaffen für Start-ups.
Allerdings studiert weniger als die Hälfte der insgesamt 7.000 eingeschriebenen Studierenden überhaupt vor Ort in Mittweida. Und viele Studierende bleiben nach ihrem Abschluss nicht hier.
Alexander Moritz über die Blockchain-Ambitionen in Sachsen. Und damit geht Deutschland heute zu Ende. Ich bin Benjamin Dierks und freue mich, dass Sie dabei waren.